Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Nochmal herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Vielen Dank, dass Sie uns treu geblieben sind und wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Max Wetterauer und ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule und ich begrüße heute Sarah Faeser im Bildungsplausch. Hallo Frau Faeser.
Hallo Herr Wetterauer.
Ich freue mich schon sehr lange auf die Aufnahme, ehrlich gesagt, denn wir können heute so ein bisschen zum ersten Mal eigentlich in diesem Podcast eine inhaltliche Brücke schlagen. In einer unserer allerersten Aufnahmen, oder genau in der ersten Aufnahme, die haben wir noch in Präsenz in einem kleinen Studio aufgenommen, war Frau Andrea Wanka zu Gast. Sie ist Professorin für Taubblinden- und Hörsehbehindertenpädagogik an der Hochschule. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge können Sie natürlich auch nachhören, wenn Sie möchten. Die gibt es eigentlich überall, wo Sie uns jetzt gerade zuhören, als erste Folge anzuhören. Und heute geht es zumindest wieder um Menschen mit Taubblindheit und oder Hörsehbehinderung. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber man kann schon sagen, Frau Faeser hat eine nicht die Sicht von der Pädagogik auf das Thema, sondern vielleicht eher von einer, ich sage jetzt mal, politischen, wirtschaftlichen Perspektive. Aber vielleicht kann sie das nachher noch genauer ergänzen. Frau Faeser ist Studentin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und hat für ihre Masterarbeit dieses Thema sich vorgenommen. Es verspricht also spannend zu werden. Frau Faeser, können Sie sich vielleicht einfach unseren Gästen einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, das mache ich gerne. Ich studiere jetzt im Master, im vierten Mastersemester Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Genau, und ich studiere zusätzlich noch das besondere Erweiterungsfach Taubblinden- Hörsehbehindertenpädagogik. Mhm.
Dann kennen Sie wahrscheinlich auch Frau Wanka, gehe ich mal von aus.
Genau, doch, die kenne ich gut.
Vielleicht bevor wir in den Inhalt einsteigen, aus Interesse, wie sind Sie denn auf Ihr Thema gekommen? Haben Sie da irgendeinen persönlichen Bezug vielleicht?
Genau, da muss ich so ein bisschen ausholen. Also Sonderpädagogik ist mein Zweitstudium. Ich habe im Erststudium Volkswirtschaftslehre studiert und habe mich da in meiner Bachelorarbeit schon mit dem Thema die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt. Mhm. Und bin dann durch das Sonderpädagogikstudium irgendwie immer tiefer in diese Thematik eingestiegen. Und habe jetzt durch das Erweiterungsfach der Taubblinden- und Hörsehbehindertenpädagogik mir eben nochmal diese Personengruppe besonders angeschaut. Und dann gab es eine Ausschreibung eines Projekts, Wege in den Beruf heißt das, wo es eben darum ging, Masterarbeiten und Bachelorarbeitsthemen zu verteilen. Und da war ein Thema, was sich eben gerade mit der Arbeitsmarktsituation auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt hat. Und das fand ich sehr spannend und habe mich dann da gemeldet und schreibe jetzt dazu meine Masterarbeit. Mhm.
Vielleicht sollte man es direkt mal zum Beginn des Podcasts einen Begriff klären. Der wird jetzt heute wahrscheinlich auch häufiger vorkommen. Erster Arbeitsmarkt, zweiter Arbeitsmarkt. Was ist denn da genau drunter zu verstehen?
Also der erste Arbeitsmarkt ist sozusagen der reguläre Arbeitsmarkt. Also das sind Beschäftigungsverhältnisse, wo jetzt keine Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik involviert sind. Mhm. Beim zweiten Arbeitsmarkt sprechen wir von einem subventionierten Arbeitsmarkt. Das sind eben häufig Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, also die WFBMs. Und dieser Arbeitsmarkt unterliegt eben auch nicht den Wettbewerbsbedingungen, wie der erste Arbeitsmarkt das tut.
Mhm. Weil sie subventioniert werden letzten Endes.
Genau. Okay. Mhm. Und weil dort eben immer diese Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik greifen. Die werden eben gefördert finanziell.
Gut, der Begriff ist schon mal aus dem Weg geräumt. Ich denke, dann können wir ganz gut mal auf das Thema Ihrer Arbeit zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, Sie sind mittendrin. Das heißt, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden jetzt gar nicht so sehr auf die Ergebnisse heute eingehen, sondern ein bisschen auch auf den Prozess und auf das, worum es da eigentlich ganz genau geht. Sie hatten mir ja vorab ein Exposé Ihrer Arbeit zukommen lassen. Darum ging es um die Situation, wie Sie gerade schon gesagt haben, von Menschen mit Taubblindheit und oder Hörsehbehinderung auf dem Arbeitsmarkt und auch um die Frage der Chancengleichheit und der Integration dieser Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Können Sie in einfachen Worten erklären, was das Ziel Ihrer Arbeit ist. Also wo möchten Sie damit in etwa hin? Was ist die Hauptfragestellung, um es sich bei Ihnen dreht?
Also das Ziel meiner Arbeit ist es, Einflussfaktoren herauszufinden, die sich auf eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt entweder förderlich oder hemmend auswirken. Genau, und anhand dieser Faktoren möchte ich dann gern Interventionsstrategien ableiten. Also was müsste getan werden, damit es überhaupt zu einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt kommt, beziehungsweise auch gerade bei progredienten Behinderungen, dass so ein Arbeitsplatz erhalten bleiben kann.
Den genau. Begriff müssten Sie jetzt aber auch wahrscheinlich nochmal ganz kurz erläutern.
Progrediente Behinderungen sind fortschreitende Behinderungen. Also zum Beispiel bei taubblinden oder hörsehbehinderten Menschen wäre das das Usher-Syndrom, ist da ein Beispiel, wo Menschen zum Beispiel mit einer Hörbehinderung geboren werden und dann im Laufe ihres Lebens noch die Sehbehinderung dazu bekommen. Das kann dann auch erst im jugendlichen Alter auftreten.
Können Sie sich bei dem Thema schon auf viel Literatur verlassen? Also können Sie auf viel zurückgreifen? Ist es schon gut erforscht, dieses Themenfeld?
Nee, also das ist kaum erforscht, würde ich sagen. Also gerade im deutschsprachigen Raum gibt es sehr wenig dazu. Es gibt ein bisschen was aus der Schweiz, aber ansonsten ist da kaum was vorhanden. Und dann gibt es aus den USA, genau, gibt es einige Sachen, aber es ist immer noch sehr wenig.
Nachdem Sie so diese Literatur bisher gesichtet haben, können Sie sich schon in etwa vorstellen, in welche Richtung diese Faktoren in etwa gehen?
Genau, also diese Faktoren schließen, also wenn man das jetzt mal unterteilt in die Arbeitgeberinnenseite, Arbeitnehmerinnenseite und dann nochmal so die arbeits- und sozialpolitischen Maßnahmen, gibt es schon einige Sachen, die man schon aus der Literatur ableiten kann. Also so auf Arbeitgeberinnenseite wären das vor allem, was so ein hemmender Faktor ist, Vorurteile und Unwissen. Also viele Menschen können, glaube ich, also gerade mit diesem Begriff taubblind oder hörsehbehindert nicht viel anfangen. Genau, das wäre so auf der Arbeitgeberinnenseite, auf der Arbeitnehmerinnenseite. Genau, ist aus der Literatur viel auch der Umgang mit der eigenen Behinderung, der sich darauf auswirkt, der eben förderlich oder hemmend sein kann. Das schließt auch sowas mit ein, wie die Offenheit über die eigene Behinderung zu sprechen. Genau, und arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen, das wären Dinge wie zum Beispiel in Deutschland der Integrationsfachdienst, der sich eben auch wieder förderlich oder hemmend auswirken kann.
Können Sie dann vielleicht sagen, in welcher Situation befinden wir uns da in etwa in Deutschland? Also wie ist da der Status quo, wenn es um Menschen mit Taubblindheit und oder Sehbehinderung auf dem Arbeitsmarkt geht?
Genau, das ist wieder relativ schwierig zu sagen, weil es eben jetzt keine offiziellen Zahlen gibt oder so, an denen man sich orientieren kann. Also weil sonst wären ja so Hinweise immer so Arbeitslosenquote oder Erwerbstätigenquote. Genau, wenn man sich da jetzt aber zum Beispiel die Schweiz anguckt, da kann davon ausgegangen werden, dass wir jetzt bei dieser Erwerbstätigenquote, die man so sich anschauen könnte, liegen Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung bei ca. 37%. Was nochmal einiges weniger ist im Vergleich zu Menschen mit anderen Behinderungen. Die sind eher so bei 47%. Und dann im Vergleich nochmal zu Menschen ohne Behinderung, die eher bei 75% sind, ist das eben doch ein ziemlich großer Unterschied. Genau, das lässt sich irgendwie feststellen, dass es so an der Schnittstelle Schule und dann Ausbildung hakt bei Menschen mit Taubblindheit und Sehbehinderung. Bei arbeitslosen Menschen haben bei Menschen mit Taubblindheit oder Sehbehinderung mehr Menschen eine abgeschlossene Schule und einen Schulabschluss, als zum Beispiel Menschen ohne Behinderung, die arbeitslos sind. Die haben dafür aber häufiger eine Berufsausbildung. Da kommen aber Menschen mit Taubblindheit oder Sehbehinderung überhaupt nicht rein, weil sie keinen Ausbildungsplatz bekommen.
Sie haben jetzt gesagt, das sind Daten aus der Schweiz. Das heißt, in Deutschland wird das gar nicht so genau erfasst?
Nee, genau, das wird in Deutschland gar nicht so genau erfasst. Es gibt ja auch keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung es überhaupt gibt. Das kann man eben deswegen gar nicht sagen. Und die Zahlen aus der Schweiz decken sich aber ungefähr mit den Zahlen aus den USA.
Jetzt ist natürlich, also das ist natürlich immer eine schwierige Ausgangslage, wenn es irgendwo an solchen Daten fehlt. Wie sind Sie denn dann vorgegangen, als es darum ging zu planen, wie Sie jetzt an Forschungsdaten herankommen?
Ich habe deswegen mich auch dazu entschlossen, erstmal qualitativ vorzugehen, weil es eben zu wenig bisher gibt und ich deswegen erstmal Interviews führen wollte, also qualitative Interviews, um einen ersten Eindruck sozusagen zu bekommen, weil man eben bisher eigentlich kaum Literatur hat. Genau, und das ist dann so gewesen, dass ich eben ein Anschreiben verfasst habe, dass ich InterviewpartnerInnen suche mit Hauptblindheit-Sehbehinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt und das über verschiedene Vereine und Verbände gelaufen ist und genau, ich dann meine ersten Interviews führen konnte und habe eben dann, mein Ziel war es, ArbeitnehmerInnen zu interviewen, dann auch deren ArbeitgeberInnen und dann noch weitere involvierte AkteurInnen, also wie zum Beispiel den Integrationsfachdienst oder auch Beratungsstellen.
Ich weiß nicht, wie viele Folgen Sie schon vom Podcast gehört haben, aber auf das Thema Interviews sind wir schon so oft gestolpert und ich habe mir für heute vorgenommen, ich ergreife jetzt mal die Gelegenheit beim Schopfe, denn Sie haben jetzt auch wieder von der vom qualitativen Forschungsansatz gesprochen, auf der Basis von Interviews. Auch mit Blick auf Ihr Exposé, da fielen dann Begriffe wie episodische Interviews, ExpertInnen-Interviews, Leitfaden-Interviews. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie man sich so ein Interview eigentlich vorstellen kann? Wie läuft sowas ab?
Also ich würde sagen, das ist jetzt bei meiner Arbeit, kommt es ganz drauf an, wen ich jetzt interview. Wenn man sich vorstellt, ich habe jetzt ein Interview mit einer Arbeitnehmerin mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung, dann, genau, ist mein Ziel eben, wie Sie gerade schon genannt haben, ein episodisches Interview zu führen. Also ich möchte, dass die Person möglichst viel aus ihrer eigenen beruflichen Biografie erzählt. Das Ganze muss aber trotzdem eben so eine gewisse Struktur haben. Also ich habe so ein paar Leitfragen, die ich gerne stellen möchte. Und dann soll aber mein Interviewpartner möglichst frei erzählen über diese berufliche Biografie. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Interview mit dem Integrationsfachdienst führe, dann sind das ja die ExpertInnen. Dann habe ich einen sehr viel engeren Leitfaden und habe ganz explizite Fragen und es ist nicht so dieses Erzählen aus der eigenen Erfahrung.
Wie machen Sie dann diese Interviews verwertbar? Weil man kann sich ja vorstellen, eigentlich bräuchten Sie da, oder mal von der methodischen Brille aus betrachtet, Sie bräuchten ja eigentlich den genauen Wortlaut, um das irgendwie wiedergeben zu können. Und zusätzlich, Sie haben dann ja auch nur diesen einen Wortlaut, wenn Sie auf eine qualitative Methode setzen. Das heißt, Sie haben jetzt ja nicht etwa 400 Interviews am Schluss ausgewertet, sondern vielleicht eine ein- oder zweistellige Zahl.
Genau, da ist es so, dass ich am Ende, also die werden erstmal transkribiert, die ganzen Interviews, und dann analysiere ich nach der qualitativen Inhaltsanalyse, also ich bilde Kategorien und schaue mir an, was haben die Menschen gesagt und wo kann ich das einordnen in meine Fragestellung, die ich ja beantworten möchte. Und schaue mir dann an, also ich habe am Ende vermutlich zwischen 15 und 20 Interviews geführt, inwiefern diese Kategorien häufiger auftauchen bei meinen verschiedenen InterviewpartnerInnen.
Das heißt, Sie versuchen da schon eine gewisse Ordnung oder eine Ordnung hereinzubringen, beziehungsweise aus dem, was Sie dort gehört haben und transkribiert haben, dann schon ein gewisses zum Beispiel Muster zu erkennen, also zum Beispiel übereinstimmende Faktoren, jetzt auf Ihre Fragestellung dann gemünzt.
Genau, also das ist das Ziel, dass man das Ganze so ein bisschen systematisch aufbaut und eben schaut auch inwiefern, also kommen diese Kategorien häufiger vor, also kommt das nur einmal bei einer Person vor oder wird das wirklich auch häufiger genannt?
Das ist jetzt natürlich für Forschende in Disziplinen etwa der Naturwissenschaft, also ich denke jetzt etwa an eine Chemikerin, einen Geografen oder eine Biologin, eine Art der Quellen oder der Datenerhebung, die schwierig ist oder vielleicht ungewohnt ist. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, in so einem Interview, da ist ja auch viel Raum für subjektive, für emotionale Äußerungen auch, wenn Sie auch gesagt haben, dort soll etwa die Biografie ein bisschen mal erzählt werden, wiedergegeben werden. Da ist ja auch Platz für Meinungen. Wie gehen Sie denn mit solchen sehr subjektiven Antworten dann etwa um? Oder kommt das gar nicht vor? Das wäre natürlich auch interessant.
Ja, ich überlege gerade so ein bisschen über die Interviews nach, die ich bisher geführt habe. Und ich würde sagen, das kam bei mir bisher schon vor, definitiv. Ich bin aber noch nicht im Auswertungsprozess, deswegen bin ich gerade so ein bisschen überlegen, wie ich damit umgehe. Ich denke, die können ja trotzdem viel auch, also gerade zu diesen Kategorien, wo ich dann eben versuche, das auszuwerten, fließt das ja schon, also gibt es ja Kategorien, also gerade bei meinem Thema wie der Umgang mit der eigenen Behinderung. Das ist zum Beispiel ein Thema, was oft sehr emotional auch dann ist oder also meine InterviewpartnerInnen da ja auch sehr ihre subjektiven Erlebnisse mitteilen. Das kann aber natürlich trotzdem in so einer Kategorie zugeordnet werden.
Aber ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage. Würden Sie sagen, dass dann eine solche qualitative Auswertung eine geringere Aussagekraft hat als so eine quantitative? Hätten Sie jetzt zum Beispiel 200 Interviews führen können oder 500?
Nee, das würde ich definitiv nicht sagen, dass das so ist. Also zum einen ist es ja so, dass es eben ein Forschungsfeld ist, was noch sehr unerforscht ist. Also diese qualitative Forschung kann ja dann auch eben eine Grundlage dafür sein, weiter quantitativ zu forschen, wenn man mal erste Ergebnisse hat. Und dann ist es natürlich auch so, dieser Personenkreis der Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung ist ja sehr klein. Und das ist in dem Bereich sowieso dann eher schwieriger, eine große Menge an Menschen zu finden, die befragt werden können.
Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie bewegen sich ja mit Ihrem Thema durchaus in einem sehr politischen Umfeld. Sie betrachten ja unter anderem die Faktoren und Sie hatten ja schon gesagt, Sie überlegen dann auch Interventionsstrategien und Sie bewegen sich da in einem Feld, das ja auch von der deutschen Politik vorgegeben wird, also der Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund, sehen Sie da eigentlich Ihre Arbeit, die Sie da leisten, irgendwie aktiv? Also sehen Sie sich da als Impulsgeberin oder als Mitgestalterin? Oder würden Sie eher sagen, Ihre Rolle als Wissenschaftlerin ist da eher passiver? Also betrachten Sie sich eher als jemand, die lediglich Wissen generiert, das dann abgerufen werden kann?
Also ich würde sagen, jetzt gerade für mich selbst, so da ich das eine Masterarbeit ist und ja, ich auch nicht weiß, ob das jetzt irgendwie weiter groß irgendwie Beachtung findet, meine Arbeit, würde ich sagen, fällt es mir schwer zu sagen, dass ich da eine aktive Rolle habe, sondern eher das von außen eben betrachte.
Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten durchaus Interventionsstrategien entwickeln, wäre es natürlich schon auch reizvoll, wenn das irgendwo Anwendung findet, oder?
Definitiv. Also meine Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, dadurch, dass ich in einem Projekt ja auch angegliedert bin, dass die davon auch was aufnehmen können. Und dieses Projekt zielt ja auch darauf dann ab, da politisch weiter Dinge zu fordern. Und genau im Laufe meiner Arbeit habe ich jetzt viele Interviews geführt, auch mit Menschen, die in Verbänden aktiv sind und meinen, sie hätten diese Arbeit gerne. Ich weiß dann immer nicht, ob wie das dann so ist, wenn man dann so eine 80-seitige Masterarbeit bekommt, wie hilfreich das wirklich ist. Genau, aber ich würde sagen, ich habe eben diesen Part, das Ganze aus der wissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten und wenn jemand das gerne weiter nutzen möchte, gerne.
Oder wenn man sich versuchen sollte, in ihre Situation reinzuversetzen, weil sie führen natürlich auch diese Interviews und ich glaube, gerade bei qualitativer Forschung, ich komme wieder auf diese Methode zu sprechen, ist das natürlich schon so, dass man natürlich auch sehr viel sehr persönliche Geschichten mitbekommt. Und dadurch ist dieses Thema natürlich auch gewissermaßen emotional aufgeladen. Also man kann ja schlecht sagen, ich notiere jetzt hier lediglich die wichtigen Schritte in dieser Lebensbiografie, die ich hier jetzt gerade vor mir liegen habe und gehe danach weiter zurück zu meinem Fragenkatalog. Das ist natürlich schon ein gewisses Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Oder wie würden Sie das sehen?
Doch, definitiv. Also ich finde, dadurch, dass man ja diese persönlichen Geschichten hört und sich auch, oder ich mir oft denke, wie unfair das ist, also fällt es da mir auf jeden Fall schwer, da jetzt nur so rein objektiv das Ganze zu betrachten. Und ich würde auch sagen, die Masterarbeit hat mich wieder, also ich studiere Sonderpädagogik, habe davor eben Volkswirtschaftslehre studiert und mein Ziel war es jetzt irgendwie auch nie groß das Lehramt, auch wenn ich eventuell da doch noch irgendwann lande, aber an die Schule zu gehen. Aber für mich war immer schon, also schon während des VWL-Studiums, diese politische Lobbyarbeit für Menschen mit Behinderung, mit Menschen mit Behinderung, ein Bereich, der mir sehr zugesagt hat, wo ich auch Praktika gemacht habe in Selbsthilfeverbänden und genau, mir da viel angucken konnte, was da gemacht wird, gerade in dem politischen Bereich. Das war damals zur Zeit, als das Bundesteilhabegesetz verhandelt wurde. Und ich jetzt so durch die Masterarbeit auch wieder da drauf gekommen bin, das ist eigentlich so ein Bereich, der mir auch beruflich, glaube ich, viel Spaß machen würde, weil ich mir das nicht nur anhören kann und aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten, sondern es ja doch eben auch was sehr, ja, Bewegendes ist.
Ich muss sagen, da habe ich durch die vorletzte Folge, die wir veröffentlicht haben mit dem Sportpädagogen Martin Giese, habe ich da irgendwie auch, bin ich da irgendwie hellhörig geworden, weil ich da auch mich erinnere, dass er gesagt hatte, dass es natürlich einfacher ist, auch diese qualitative Forschung durchzuführen, wenn man einen gewissen Zugang zu den Leuten hat. Also wenn man den jetzt vielleicht auch nicht als wahnsinnig unsympathischer Kerl rüberkommt, der dann da sitzt und irgendwie nur seine Forschung aufschreibt. Also das war so etwa die Beobachtung, die er rübergegeben hat. Und dadurch, dass er auch selbst Lehrer war, auch bei denjenigen, die er befragt hatte, war das natürlich für ihn einfacherer Zugang. Wenn ich mir jetzt natürlich überlege, dass die Forschung durchführen oder auch eine Forschungsarbeit vorantreiben, an deren Ende natürlich Interventionsstrategien steht, kann es dann nicht auch sein, dass die Beteiligten dadurch in irgendeiner Art und Weise auch beeinflusst sind? Gibt es da so methodische Kniffe, um dem vorzubeugen?
Also, dass die meine InterviewpartnerInnen beeinflusst sind, das würde ich nicht sagen, weil sie so grob, also ich erläutere natürlich am Anfang mal grob mein Thema, was ich untersuche, aber es geht noch nicht darum, dieses Ziel vor Augen zu führen, also diese Interventionsstrategien so deutlich hervorzuheben.
Was jetzt aber schon gut rüberkommt, also Sie haben auf jeden Fall auch Spaß an dem Thema. Würden Sie sagen, auch wenn man diese ganzen Prozesse durchschreitet, von der Planung über die Interviews, über das Transkribieren und das Auswerten, macht Ihnen dieser gesamte Prozess Spaß?
Ja, total. Also ich bin wirklich diesmal, glaube ich, die erste Arbeit, wo ich wirklich von, also klar, es gibt auch mal kleine Tiefs, aber wo ich grundsätzlich sehr begeistert bin. Das hatte ich jetzt bei meiner letzten Bachelorarbeit nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber diesmal ist es wirklich so ein Thema, aber ich glaube, es trifft eben auch gerade so dieses Interesse, was ich von beiden Studiengängen habe, wo ich total begeistert bin, ja.
Helfen Ihnen da auch die Vorkenntnisse, die Sie durch Ihr VWL-Studium mitgebracht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also weil ich jetzt auch viel eben nochmal volkswirtschaftliche Literatur sichte und das ist schon einfach hilfreich, da so ein bisschen drin zu sein, in diesen Begrifflichkeiten auch. Genau, das hilft schon weiter.
Jetzt kommt natürlich die große Frage hinten dran. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, jetzt nachdem, dass Sie da so ein bisschen Blut geleckt haben, dass Sie auch so etwas zu einem Promotionsprojekt ausweiten könnten? Also nicht jetzt konkret diese Arbeit vielleicht, aber grundsätzlich, dass Sie sich vorstellen könnten, auch zu promovieren?
Doch, also grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, wenn es eben wieder ein Thema ist, was mich so packt, dann auf jeden Fall.
Haben Sie da auch den Eindruck, dass Sie als Studentin schon so ein bisschen Teil von dieser Wissenschaftscommunity geworden sind? Also haben Sie so ein bisschen oder bekommen Sie aktuell auch so Einblicke wie Forschung, die dann vielleicht zum Beispiel schon Promotionen sind oder Habilitation oder einfach Aufsätze oder ähnliches? Kriegen Sie da einen Eindruck davon, wie das dann etwa abläuft?
Also ich würde sagen, ich bekomme einen Eindruck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich unbedingt durch das Studium ist. Das ist irgendwie, also ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft, da bekomme ich einen Einblick. Meine Geschwister habilitieren sich beide, da bekomme ich auch einen sehr
hilfreich.
Genau, sehr nahe Einblick. Genau, in Berlin hatten wir das gibt es jetzt in Heidelberg. Ich habe davor in Berlin studiert, im Bachelor, meinen Sonderpädagogik-Bachelor. In Berlin, da gab es immer noch viele Kolloquien, wo wir auch unsere Abschlussarbeiten vorgestellt haben und dann auch in Austausch getreten sind. Genau, da habe ich auch immer vielen Einblick erhalten, würde ich sagen, durch diese Kolloquiumsarbeit.
Haben Sie das Gefühl von dem, was Sie so bisher mitbekommen haben, dass die Forschung, die Sie machen, noch tatsächlich, wie man so schön sagt, einen Impact hat, also dass das auch angewandt wird und dass von Einrichtungen, Interessengruppen, von der Politik auch darauf geachtet wird, was in der Forschung so herausgefunden wird?
Also ich würde sagen, teilweise schon, was ich so gerade in dieser politischen Lobbyarbeit, dann zwar viel auch mit dem Arbeitsministerium und so, ich das mitbekommen habe, da wird schon teilweise drauf eingegangen. Vielleicht nicht immer in der Tiefe, wie die Forschung das vielleicht gerne hätte. Aber dass es schon Auswirkungen hat, also gerade in diesen, bei den politischen Maßnahmen, könnte manchmal noch mehr sein, denke ich. Oft noch mehr sein.
Ist aber natürlich auch ein wichtiger Indikator, ist aber auch ein wichtiges Werkzeug, um auch Motivation zu schaffen, wahrscheinlich bei den Forschenden. Es wäre ja auch traurig, wenn man irgendwie die Forschung vorantreibt und niemand einem zuhört.
Ja.
Zum Ende vielleicht noch die abschließende Frage, um auch nochmal so einen kleinen Einblick in den Prozess dieser Masterarbeit zu bekommen, an der Sie gerade schreiben. Oder forschen. Wo befinden Sie sich denn jetzt gerade im Prozess und wie sehen eigentlich denn so Ihre nächsten Wochen damit aus?
Also ich bin jetzt gerade dabei, so meine letzten Interviews zu führen. Also ich habe jetzt endlich meine ersten Präsenzinterviews. Das war ja bisher, war alles online. Und jetzt habe ich noch 3 oder 4 Interviews mit ArbeitnehmerInnen, die ich in Präsenz führen kann und darf dafür auch ein bisschen durch Deutschland reisen. Genau, das sind jetzt die nächsten 2 Wochen noch. Und dann denke ich, dass ich mit dem genau, bin ich mit den Interviews durch und dann geht's erstmal in die Transkription. Es muss noch alles transkribiert werden und dann in die Auswertung. Aber erstmal Urlaub.
Das ist sicher sinnvoll. Vielleicht auch kurz an dem Punkt zur Transparenz. Wir nehmen diese Folge am 19. Juli auf. Das heißt, vielleicht, wenn die Folge schon veröffentlicht wird, sind Sie schon einen ganzen Schritt weiter.
Ja.
Ja, Frau Faeser, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir haben heute eine Menge Themen gestreift. Ich gucke hier gerade auf meinen klugen Zettel und wenn ich jetzt so sehe, wir haben heute über den Arbeitsmarkt gesprochen und die Situation von Menschen mit Hörsehbehinderung oder Taubblindheit auf dem Arbeitsmarkt, über die Methode, die qualitative Methode. Ich glaube, da sind wir heute sehr lange dran gehangen. Ich finde das auch immer wieder spannend, weil das einfach auch eine häufige Methode an der Hochschule ist, die angewandt wird, einfach aufgrund der Thematiken. Und natürlich auch den Ausblick, wie so eine Arbeit voranschreitet. Vielen Dank, dass Sie uns diese Einblicke in die Masterarbeit gewährt haben. Und ich glaube, wir sollten auch jetzt sagen, und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken da auch mit, weiter viel, viel, viel Erfolg bei der Arbeit. Und wir sind schon ganz gespannt auf die Ergebnisse.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch treu. Und zum Abschluss sage ich kurz und bündig Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.